Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Auch für Atheisten. Donnerstag, 7. Mai 2026.
Hallo Andreas, ich würde...
Hallo Heike, hallo.
Lange nicht gehört, gesehen, bei dir ist so viel passiert. Ich würde heute total gerne mit dir über die neue Trump-Attacke auf den Papst reden. Dann wollen wir natürlich gucken, ob wir jetzt den guten Franziskus weiter von der Startrampe, wo wir ihn vorletztes Mal draufgepackt haben, ob wir ihn weiter nach vorne kriegen, in die Luft schießen sozusagen, seinen Aufstieg. Aber vorher muss ich unbedingt wissen, wie ging es denn mit den Nonnen weiter? Weil als wir letztes Mal gesprochen haben, kamst du gerade aus der von der Generalaudienz und dann haben wir gesprochen und danach war ja noch total viel Programm, oder? Was war denn los?
Ja, also vielleicht hörst du mal kurz rein, wie es bei der Generalaudienz zuging. Also hör doch mal kurz
super,
zu.
Super, gerne.
In the name of the Father, in the Name of the Spirito Santo.
Amen.
Amen.
La pace sia con voi.
Tutto lo spirito.
Mit deinem Geiste.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
Buongiorno.
Oggi è eterno ste.
Sei felice.
Felice giorno
e tu.
Gregium
tuum,
totas tua,
sitot in cielo,
et
in terra.
Pace nostro quotidiano, nato vers odie, sed libera nos al malo. Hominus vobiscum,
et cum spiritum tuo.
Sit nomen Domini benedictum, benedicta vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Was?
Jawohl, es war so einfach so wunderbar, so himmlisch.
Ja, oh, das freut mich.
Ja, das ist einfach ein Erlebnis. Das muss man einfach ins Leben mitnehmen,
ja,
im Dank.
Ja,
mit
genau.
Mit Dank im Herzen.
Ja, das ist wunderbar.
Weil das kann man nicht einfach so planen.
Das war einfach schön. Klasse, Andreas.
Arrivederci. Danke.
Arrivederci.
Arrivederci.
Okay, boah, das klingt großartig. Aber sag mal, kann das sein? Singst und betest du da mit dem Papst? Kann das sein?
Ja, also wir singen und beten das, Schwester Rita und ich, wir beten und singen das Vaterunser auf Latein. Das ist bei jeder Generalaudienz so und der Papst ist da natürlich dabei, also der singt fröhlich mit.
Super, großartig. So, also die Nonnen waren glücklich auf dem Platz, danach haben die erstmal ein Schläfchen gehalten, als wir sozusagen gepodcastet haben, vermute ich mal. Und dann?
Nee, das habe ich auch gedacht, also... Als wir aus der Generalaudienz gekommen sind, waren die ja, oder habe ich aufgelegt, alle drei. Und ich dachte, die wollte ich jetzt hinlegen. Und habe dann auch zu allen dreien gesagt, wollt ihr euch nicht ein bisschen ausruhen? Das war ja lang und es war auch sehr warm auf dem Petersplatz. Ja. Wir hatten also einen Regenschirm über die gespannt, damit die also nicht so diese Sonne mitbekommen. Wir hatten die mit Wasser versorgt und so. Aber das war anstrengend. Und deswegen war ich also sicher, dass sie sagen würden, du also... Ruhe jetzt, das war auch alles vorbereitet, wir hatten also der Transfer zurück in ihr Zimmer geklärt und dann sagten aber alle drei, also nee, in diesem Moment, den wollen wir jetzt irgendwie noch so ein bisschen feiern. Das ist für uns irgendwie so wichtig und das war alles so toll und wir wollen jetzt alle zusammen erstmal essen gehen.
Ach,
und dann war das eine Szene, das kann ich glaube, das bringen wir nachher in den Shownotes. Irgendwo unter, weil die drei Frauen waren so, ja, die waren so aufgeregt, dass sie auf dem Weg zurück, also auf dem Weg zurück in Richtung ihrer Wohnung, sie zwar alle drei im Rollstuhl saßen, sich aber alle drei eine Hand erfasst haben. Also das war so, das war so eine Gasse in Rom und man sah also diese drei alten Damen, die wie so, ja, das sah aus wie so ein seltsames Tier. Weißt du, diese drei Rollstühle rollten da los und diese drei alten Frauen hielten sich also fest an der Hand und hatten so das Gefühl, guck, wir haben das geschafft. Also wir waren wirklich bei Papst und wir haben da gebetet. Und dann haben sie noch den Plan, sie wollten schlafen gehen, also gleich in den Wind geschlagen, gesagt, nee, sie wollten jetzt alle zusammen so Mittagessen. Und das haben wir dann auch gemacht.
Und gönnen die sich dann auch so ein Gläschen Wein oder eher nicht so? Nach so einer Aufregung?
Nee, Alkohol wollten die nicht, gab es auch nicht. Wir mussten ja auch auf die Rücksicht nehmen, dass Schwester Bernadette hat ja Zucker, also Diabetes. Deswegen, genau, wir waren alle so ein bisschen vorsichtig. Ja. Deswegen haben die also nur Mittag gegessen und sich während des Mittagessens also alle Einzelheiten, diese General haben jetzt nochmal erzählt, und wie der Papst dann gekommen ist und wie er ganz nah an ihn vorbeigefahren ist und dass der so nah haben sie ihn überhaupt noch nie gesehen und dass es im Fernsehen alles ganz anders aussieht und dass diese spirituelle Stimme auf dem Platz ganz anders ist und dass sie halt gebetet haben und dann liefen ihr nochmal die Tränen, dass sie das geschafft haben. Und das war alles ganz toll. Und dann nach dem Essen, das war auch sehr warm an dem Tag, haben wir dann gesagt, so, also Ladies, ihr müsst jetzt wirklich euch mal ausruhen.
Ab ins Bett.
Ja, genau. Und haben dann gesagt, so, jetzt ist hier Schluss, nicht noch mehr Programm. Und dann haben wir sie zurück in ihre Wohnung gerollt und haben auch gedacht, dass die jetzt sich da also wirklich den ganzen Nachmittag ausruhen wollen und auch schlafen wollen. Wir hatten aber für den Nachmittag einen Gottesdienst für sie vorbereitet. Sie wollten in einer Kapelle, also das, sie haben keine Anforderungen gestellt. Sie haben, als sie gekommen sind, gesagt, wenn das geht, dass wir einen Gottesdienst auf Deutsch haben können, wäre das toll. Und ich habe dann gesagt, ja, ich kenne einen Priester, der macht das. Das ist kein Problem. Ja,
Moment. Das heißt, du organisierst eine Kirche, du organisierst einen Priester und der macht dann nur für die drei Nonnen plus Gefolgschaft, über die müssen wir auch gleich mal reden, einfach nur für euch einen Gottesdienst, einen Privatgottesdienst? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Natürlich.
Ach so, ja, so
ein Freund von mir, der macht das auch für mich manchmal. Okay. Also, wenn man dann, der nicht sowieso Gottesdienst und der hatte sehr gute Kontakte im Vatikan.
Und der hat eine eigene Kirche oder was? Oder kann man
im Vatikan gibt es ja Kapellen genug und die Ordensfrauen wollten gerne innerhalb des Kirchen, also innerhalb des Vatikans, des Staates, des Papstes beten. Und ich habe dann gefragt, können wir das machen? Und er hat gesagt, kein Problem.
Okay.
Hat dann eine Kapelle besorgt und ich habe dann die Ordensfrauen abgeholt. Und habe sie dann bis zu der Kapelle gefahren. Die waren dann nochmal ganz schrecklich aufgeregt, weil ihnen war klar, dass sie jetzt über die Grenze in den Vatikan gehen, wo also normalerweise keiner reinkommt. Der Vormittag war ja so, dass da sehr, sehr viele Menschen waren, wie bei jeder Generalaudienz. Ja. Und das ist jetzt, hat jetzt keinen exklusiveren Charakter, sondern da sind also zehntausende Leute, das ist ganz normal. Aber der Nachmittagsgottesdienst war also privat und das war auch im Vatikan und die dachten dann, also nee, diese Tür geht doch sowieso nicht auf, nur für uns und das kann doch gar nicht sein. Und ich habe gesagt, nein, das ist ein Freund von mir, der tut euch diesen Gefallen, den braucht euch keine Sorgen.
Und sag mal, man muss dann die Schweizer Garde dann nochmal so eine Kontrolle machen und so? Ich meine, man könnte ja sonst was reinschmuggeln so mit so Nonnen zusammen.
Ja, aber ich kann dir über diese Einzelheiten nichts sagen. Das geht leider nicht.
Du hast Geheimnisse vor mir.
Ja, es tut mir leid. Also du weißt, in guten Ehen ist es auch so, dass man das eine und andere vielleicht für sich behalten
muss.
Meinst
du, dann halten sie länger, ja?
Wahrscheinlich. Also ich wollte nur sagen, also das kann ich dir nicht so genau sagen, aber sicher ist pünktlich um 16.45 Uhr ging die Tür auf und wir haben die drei Ordensfrauen dann reingerollt. Und haben sie dann auch in die Kapelle gebracht und die waren also auch ganz, die waren natürlich wirklich überrascht, dass für sie und die wenigen Gefolgsleute, die dabei waren, das sind ja meistens ehemalige Schülerinnen, das weißt du ja schon, haben wir schon mal darüber
gesprochen. Genau, aber wer war denn das genau? Weil das ging ja durch die Presse so ein bisschen so, ja, was für komische Leute haben denn da diese Nonnen da so nach dem Motto fast geklaut und gegen ihren Willen und wohin gebracht? Also da war ja zum Teil wilde Presse, vor allen Dingen aus Österreich. Ich habe mir gedacht, was ist da denn los? Wer war denn da jetzt genau mit?
Also das ist ganz einfach. Während dieser Zeit, als die Ordensfrauen in ein Pflegeheim gebracht worden waren, wo sie nicht hin wollten, also wo sie sich äußerst unwohl fühlten, da hatten die Kontakt mit ehemaligen Schülern.
Genau.
Also Schülerinnen, die in dem Internat gelebt haben und die diesen Norden verbunden sind über sehr, sehr lange Zeit. Und die haben einfach sich erkundigt und haben gesagt, wie geht's dir denn, Schwester Bernadette, Schwester Rita, wie geht's euch, was macht ihr? Und die haben dann gesagt, ja, wir sind auch sicher, das ist also nicht so schön und wir sind so traurig und so unglücklich und medizinisch geht es jetzt auch nicht gut. Wir haben so das Gefühl, wir geben uns auf. Und in dieser Zeit hat sich so ein Kreis gebildet von ehemaligen Schülerinnen, die also denen geholfen haben, schon zu dem Zeitpunkt, damals, als sie noch im Pflegeheim waren und als sie dann abgehauen sind und mit dem Schlüsseldienst in ihrem Kloster eingebrochen sind, haben die denen halt geholfen, ja. Reihum, also sowohl mit Geld, also mit Sachleistungen, auch also mit ganz konkreten Sachen, also die Treppe hochhelfen, ja. Ins Auto helfen.
Was zu essen bringen und so, ja.
Was zu essen bringen. Sie hatten auch eine Frau dabei, die also eine ausgebildete Pflegerin, eine Krankenpflegerin war, die da auch helfen konnte. Das war alles so eine Gruppe, die sich mehr oder weniger ad hoc gebildet hat. Und die sind also die ganzen Jahre an der Seite dieser Schwestern geblieben. Und diese Gruppe um eine Frau, mit der ich sehr viel zu tun hatte, ist Christine Wirtenberger, die war also auch dabei. Und noch vier andere Frauen, die mir auch geholfen haben. Also bei den ganzen Transporte-Ortsfrauen war das ganz wichtig, dass da jemand bei ist, der einfach auch mal den Rollstuhl hält. Und das ist ja bei allen Frauen ist ja jeder Schritt schwierig und da darf ja nichts passieren. Und deswegen machen wir das alles ganz langsam. Und war alles super. Und die haben dann auch mitgebetet in dem Gottesdienst.
Ja, nochmal ganz kurz zu diesem Gottesdienst. Also ich kenne Gottesdienst ja so, da sitzt man da so rum und dann kommt der Pastor und dann wird irgendwas gesungen und dann erzählt er irgendwas. Bei uns stieg der dann noch auf die Kanzel und dann wird wieder irgendwas gesungen. War das genauso oder war das jetzt so eine komprimierte Form oder wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen?
Du, das war ein ganz klassischer katholischer Gottesdienst. Der fängt an mit dem Mea Culpa, dann sagt, bekennt man seine Schuld.
Also ach, die Schuld.
Ganz normaler. Ja, die Schuld. Hat so ungefähr 40 Minuten gedauert. Es gab auch, also die Helfer haben auch mitgewirkt. Also der Priester hat gesagt, kann jemand hier mal die Lesung machen? Das hat dann auch eine von den Mithelferinnen gemacht. Okay. Das war alles sehr schön. Und die Nonnen haben dann also die Kommunion bekommen und waren also total glücklich.
Das heißt also Abendmahl sozusagen mit der Oblade, über die ich nichts weiter sage, weil ich sonst wieder Ärger kriege. Also so das ganze Programm.
Genau, das ganze Programm.
Und sag mal, und am Anfang bekennt man immer, also ich kenne ja keine katholischen Gottesdienste, ihr bekennt am Anfang immer eure Schuld, jedes Mal?
Genau, mea culpa. Also man sagt dann, ich bekenne vor euch, Brüder und Schwestern und vor dem allmächtigen Herrn, also dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich finde das auch gut. Also ich fühle mich da immer gut bei, weil ich weiß, im Laufe einer Woche oder sammelt sich ja manchmal viele Dinge ein, wo man dann sagt, Mann, ey, das hätte ich nicht machen sollen.
Es geht jetzt nicht um die Generalschuld des Menschen, so nach dem Motto, ich bin ein Sünder und ganz schlecht und so, sondern
ich finde es auch gut, manchmal, wenn da Leute in einem Gottesdienst sind, denen ich was nicht Gutes getan habe. Ich fühle mich danach immer besser. Ich sage, ja, war scheiße. Ich meine, du kennst es ja auch. Also gibst eine blöde Antwort oder bist nicht erreichbar oder was weiß ich. Also ich bringe jetzt ja keine Leute um, aber natürlich mache ich auch Sachen, die nicht okay sind. Und ich finde so diesen Anfang in einer Messe zu sagen, es tut mir leid, das finde ich eigentlich mal ganz gut.
Das ist eigentlich interessant, ja, da fühlt man sich sozusagen geläutert. Okay, ich muss das nur für mich mal kurz verstehen, aber wir wollen ja zurück zu den Nonnen, genau.
Also genau, Gottesdienst, also und dann, Gottesdienst, danach sind wir da raus und ich habe dann gedacht, so, die wollen nach Hause, also ich muss Abendessen vorbereiten, nochmal was lesen, vielleicht auch so nochmal hinlegen, also ich hatte mal so ein ganz ähnliches Erlebnis, obwohl das hat jetzt relativ wenig damit zu tun. Ich habe mal in Salzburg einen Preis bekommen. Ich war nicht der Einzige, der den Preis bekommen hat, sondern dabei war Johannes Heesters. Ich weiß nicht, ob dir der Name noch was sagt.
Ich könnte dir 5 Anekdoten zu Johannes Heesters erzählen, allein aus Sendungen. Also, oh Gott, wenn ich das jetzt tue, sprenge ich den Rahmen. Aber ja, natürlich kenne ich Johannes Heesters.
Ja. Also du kennst auch noch Johannes Heesters. Und wir sind dann also von dieser Preisverleihung zurück in unser Hotel gekommen und ich hatte jetzt diesen wirklich schon über 100-jährigen Mann mit seiner, was ich beeindruckend fand, glaube ich, über 40 Jahre jüngere Frau.
Ja, die kenne ich ja auch, Simone Rethel. Da gibt es doch so einen schönen Witz. Johannes Heesters und Simone Rethel sitzen zu Hause und es klingelt an der Tür. Johannes schlurft hin und sagt, Simone, der Tod, es ist für dich. Also, ist ein bisschen böse. Gut.
Okay.
Ja, also es ist eine viel, viel jüngere Frau, die, glaube ich, als junges Mädchen schon in ihn verliebt war und irgendwie geschafft hat, dann ihn kennenzulernen, seine Partnerin zu werden und so weiter. Und die hatte ich auch mal zusammen in einer Sendung. Und das war eine ganz dramatische Sendung, weil er dann irgendwie ein Knalltrauma gekriegt hat durch ein falsch angeschlossenes Kabel irgendwo. Du kennst das ja, diese ganze Verkabelung und irgendwas ist da, hatte der Tonmann falsch gemacht. Und dann sank er zusammen und wir dachten schon, wir hätten ihn jetzt wirklich ins Jenseits befördert. Und der Notarzt kam und ach, es war alles ganz schrecklich. Er hat diesen Tag tatsächlich überlebt. Also er hat nicht nur zwei Weltkriege, sondern auch diese Sendung überlebt. Wir waren schon schwer in Sorge, aber er konnte nicht auftreten an dem Abend. Da musste Simone allein auftreten in der Sendung.
Ah, okay.
Ja, also ich hatte ein leichtes Trauma. Also, ja.
Genau, also ich wollte sagen, also bei mir war es ein bisschen ähnlich. Ich hatte also, was die Nonnen angeht, ich bin habe dann zu den Frauen gesagt, so, ihr legt euch doch bestimmt nochmal hin. Und damals zu Johannes Heesters habe ich auch gesagt, als wir zurück zur Tür gekommen sind, sie wollen sich ja bestimmt hinlegen. Dann sagt er, nein, ich möchte noch an die Bar. Dann dachte ich, sie möchten vielleicht noch einen heißen Tee. Das ist ja ganz gut, wenn man über 100 ist. Und er sagte dann, nein. Dann saßen wir an der Bar und ich sagte, Heesters möchte bestimmt noch einen Kamillentee, damit er schön schlafen kann.
Böser Mensch.
Dann sagte Johannes Heesters, nein, Whisky. Und dann kam der Kellner und stellte so ein kleines Glas mit Whisky vor ihm hin. Und dann sagt sie, das will ich nicht, ich will die Flasche. Und also ähnlich war es mit den Ortsfrauen auch. Also wir standen vor meinem Auto. Ich habe dann gesagt, ich bringe euch jetzt zurück. Und die haben gesagt, nee, wir wollen nicht zurück. Ich habe gesagt, ja, was wollt ihr denn dann? Und dann sagte sie, wir wollen einen Ausflug machen. Und zwar wollen wir uns Rom anschauen und möglichst viel. Wir wollen also Kolosseum, alles was geht. Und dann habe ich gesagt, ja, gut, machen wir. Und dann habe ich die drei Frauen und eine Pflegerin in mein Auto verlagert.
Ach,
und dann
Auto, sind ja, die Fans waren ja weg. Ja, genau. Da musstest du, okay, passen denn dann die Rollstühle hinten rein oder hast du einfach durch die Gegend
geschirrt? Ja, die passen hinten rein. Die haben sich also hinten reingelegt und dann sind wir durch die Stadt gefahren. Und die Kommentare waren hervorragend, weil die Nonnen fanden jetzt nicht nur das interessant, durch Ruppen gekutscht zu werden, das fanden die super, sondern die fanden diesen Verkehr, die waren ja jetzt so wirklich sehr lange in einem Kloster in Salzburg und sind jetzt also durch den römischen Stadtverkehr gerutscht worden. Und das fanden die beiden total toll.
Das ist auch wirklich, also auch selbst, ich meine, ich bin ja auch Stadtverkehr gewohnt, aber als ich in Rom war und du fährst in einen Kreisverkehr und rechts und links kommen immer so viele Vespas, dass du denkst, sie muss irgendwo ein Nest sein. Die kommen ja von allen Seiten überall reingeschossen. Also gut, ja, das, also auch mich, mir hat es etwas Herzklopfen bereitet, muss ich sagen.
Ja, du musst deine Augen überall haben. Das war aber. Die Nonnen kommentierten das also mit ununterbrochen und sagten, guck mal, wie der da flitzt. Und ich habe dann gesagt, das ist immer sehr gefährlich. Und dann haben wir gesagt, guck, der flitzt ja so schön. Und dann standen wir, fuhren wir, also dann sagt, das ist ja eine vierspurige Straße, aber jetzt fahren wir ja sechsspurig. Und da parken ja so viele, dann kommen dann die ganzen Autos her. Also die fanden das alles hochinteressant. Dann sind wir in Engelsburg vorbeigefahren. Dann habe ich ihnen erzählt, dass der Engel des Herrn da erschienen ist. Dann haben sie sich bekreuzigt und Gebet gesprochen. Dann sind wir zum Kolosseum gekommen. Und da ist mein Lieblingspark und mein Lieblingsbar. Das ist eine junge Dame, die in die Fußstapfen von ihrer Mutter getreten ist. Und da habe ich schon vor langer, langer Zeit mein Polterabend gefeiert. Ah. Das ist echt ein Geheimtipp in Rom. Also den zeige ich dir, aber das ist ganz in der Nähe vom Kolosseum. Man hat einen wunderschönen Blick aufs Kolosseum. Das sind aber keine Touristenhorden. Man ist eigentlich ganz alleine. Und da haben wir uns hingesetzt und diese wunderschöne Aussicht genossen. Und und das war einfach schön. Wir haben da gesessen und dann haben sie mir noch was aus ihrem Leben erzählt. Und das ist auch immer total faszinierend, weil das ihre Kindheit reicht so weit in der Zeit zurück, dass sie dann sagte, ja, ich weiß noch, wie ich auf dem Weg in die Schule. Da war eine Mitschülerin, die sagte immer noch Heil Hitler. Ich habe gesagt, wieso, das ist doch vorbei. Also da hast du schon mit Menschen zu tun, die wirklich sehr alt sind.
Ja, natürlich. Ne? Also, Wahnsinn. Und sag mal, musstest du auch für dich so ein bisschen die Langsamkeit entdecken, weil du bist ja auch immer sehr schnell unterwegs, du sprichst schnell. War das schlimm oder war das mal ganz angenehm für dich?
Ich fand es eigentlich schön, aber du hast recht. Ich habe die Stadt auf eine völlig andere Art und Weise erlebt als normal, weil normalerweise geht das ja alles, ich war ja Bike, also Mountainbike, das geht alles schnell. Aufsteigen, durch die Leute fahren, kein Problem. Die Autos stehen alle, du kannst mit dem Fahrrad über die Fahrradwege überall herhuschen, das ist alles super. Und das war jetzt wirklich Schritt für Schritt. Jede Stufe ist ein Berg. muss man vorsichtig sein. Jedes Mal, wenn man in einen Fahrstuhl geht, wenn man sich umdreht, wenn man das Gesichtgewicht verlagert, dann gibt es auch einfach so, was also mich wahnsinnig beeindruckt hat, ist, ich kenne aus meiner Zeit als Altenpfleger, ich war 2 Jahre Altenpfleger, dass alte Menschen also doch sehr häufig über ihre Bewegchen sprechen. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Ja. Das werde ich, wenn ich älter bin, auch tun. Natürlich, der Rücken tut mir weh. Jetzt tut er mir schon weh oder was weiß ich. Und die haben das überhaupt nie, also die haben nie gesagt, obwohl also die Einschränkungen ganz offensichtlich waren, also wir brauchten ja die Rollstühle und all das, hat nie eine von denen gesagt, so, ich habe jetzt genug. Wir haben immer wieder gefragt, haben gesagt, also ihr braucht nur die Hand heben und sagen, wir möchten einfach zurück. Und die sagten dann immer das Gleiche zu uns. Warum fragt ihr uns das eigentlich andauernd? Wir sind Schullehrerinnen, wir haben ein Internat gehabt, da waren 120 pubertierende Mädchen an jeden Alters. Also da ging es dermaßen zur Sache. Und das war lebendig und krach und alle sprangen durch die Gegend. Also wir sind da ganz andere Sachen gewohnt.
Und jetzt saßen die so lange, jetzt saßen die so lange alleine da in ihrem Kloster. Jetzt waren die froh, dass man Halligalli war wahrscheinlich. Ne?
Genau, die haben gesagt, also das war alles Quatsch hier, das macht doch gar nichts. Uns ist das völlig egal. Und deswegen kriegt ihr auch kein, wir sind dann also lange durch die Stadt gefahren, also das Kolosseum haben wir uns angeguckt, ja, uns dann, sie wollten auch einfach auch so ein bisschen rumfahren nachher noch. Ich habe gesagt, doch, das haben wir, fanden wir auch toll.
Super.
Und ich habe sie dann nach so einem langen Tag aber dann doch beruhigt und habe gesagt, also jetzt ist dieser Tag für euch ja wirklich eine sehr lange Zeit gewesen. Wir fahren euch jetzt doch mal nach Hause. Und das hat sie dann so mehr oder weniger widersprüchlich auch geschürt.
Du wolltest gesagt, ja auch mal ins Bett.
Ja, irgendwann war ich ja auch kaputt. Das war ja auch ein langer Tag. Und dann dann habt ihr sie zurückgebracht und dann haben die auch Abend gegessen und sich ausgeruht und und am nächsten Tag hatten wir ja abgemacht, dass es wieder in den Gottesdienst fahren. Also die wollten jeden Tag in einen Gottesdienst, so kein Problem.
Aber dann diesmal im Öffentlichen oder hast du wieder jemanden?
Wieder in dem Vatikan, wieder eine Kapelle, wieder nur für sie. Und es war, mittlerweile hatte sich dieser Ärger, der sich in Salzburg aufgetürmt hatte, schon nach oben rumgesprochen. Und die Priester, mit denen ich gesprochen habe, haben dann gesagt, also wir wissen Bescheid, das ist ja jetzt eine heikle Geschichte. Wir wissen also, dass es Leute innerhalb der Katholiken, innerhalb des Vatikans, auch innerhalb der Kirche gibt, die also mit dem Ausflug dieser Damen überhaupt nicht zufrieden sind, die sich das alles ganz anders vorgestellt haben und die also jetzt auch verärgert sind. Und ich sage, ja, das weiß ich alles. Ich kann das irgendwie nicht so richtig nachvollziehen, nee, weil wir haben ja eigentlich immer die Kommunikation gesucht. Wir haben immer gesagt, was wollt ihr eigentlich, das machen wir.
Ja. Also, da muss ich jetzt nochmal nachhaken. Also, wer wirft denn da überhaupt wem was vor? Ich verstehe das gar nicht. Also, ich sehe das so von außen jetzt. Natürlich kenne mich mit der katholischen Kirche nicht so aus, mit den Strukturen, mit den Hierarchien. Aber ich habe mich dann auch tatsächlich gefragt, ist das auch noch so dieses frauenfeindliche System da drin? Wäre genau diese Kritik auch so laut geworden, wenn jetzt 3 Mönche gesagt hätten, wir hauen aus unserem Kloster ab und wollen nochmal nach Rom? Oder kommt das noch da oben drauf, dass das jetzt 3 alte Damen sind, die sagen, so, wir wollen das jetzt nochmal, wir machen das, wir kriegen jetzt hier offensichtlich keine Genehmigung oder wie auch immer, ob es die jetzt gegeben hat, weiß ich nicht. Aber mich hat das wirklich wütend gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich verstehe es auch bis heute nicht.
Also ich kann die Frage wirklich nicht wirklich beantworten. Nee, also ich kann dir nur sagen, mein Gefühl ist, die haben sich ja gegen die Entscheidungen, sie abzuschieben, gewehrt, erfolgreich.
Abzuschieben die in Seniorenheim meinst du jetzt, ne?
Richtig, ja. Abgeschoben zu werden ins Pflegeheim. Und wie gesagt, wir machen das nicht. Wir sind noch fit. Wir wollen dort bleiben, wo wir unser ganzes Leben lang gewesen sind. Und da haben die sich ja durchgesetzt und wurden ja wirklich so ein Symbol auch der Rebellion alter Menschen, die sich nicht abschieben lassen wollen. Ich habe ganz oft an Johannes Paul II. Gedacht, weil das war immer so ein ganz wichtiges Ding für ihn, zu sagen, alte Menschen abzuschieben, das ist ein Verbrechen. Und das war das eine. Und natürlich war jetzt der Wunsch, diese Reise zu machen. Ich verstehe bis heute nicht, warum die Leute so sauer waren, weil wir haben ja ständig die Kommunikation gesucht. Wir haben es ja angekündigt. Wir haben gesagt, wir würden das gerne machen. Wir haben auch gesagt, dass wir das Geld haben. Wir haben auch gesagt, das liegt in der Entscheidung der Ordensfrauen, ob sie es wollen oder nicht. In der Zeit, in der sie gesagt haben, wir wollen es nicht, haben wir ja alles storniert, haben einen Haufen Geld dabei verloren, leider.
Ja. Und es waren 9, die nach Rom wollten als Pilgerreise zum Papst. Also die wollten ja nicht nach Jamaika und nochmal irgendwie da nochmal tanzen.
Richtig. Und deswegen, als die Bandswanger gesagt haben, nee, aus unserer Sicht ist es jetzt klar gekommen, haben wir gern denen geholfen und das ermöglicht. Auf dieser Reise. Aber auch ganz offensichtlich gab es innerhalb der Kirche Leute, die gesagt haben, die haben sich da nicht an die Hierarchien gehalten, warum die nicht mit uns gesprochen haben, warum die uns stumm geschaltet haben, warum die einfach nicht den Dialog gesucht haben. Weil wenn die uns gesagt hätten, wir möchten das zu einem anderen Zeitpunkt machen, hätten wir gesagt, prima, dann brauchen wir nicht studieren, nicht das viele Geld dabei verlieren. Dann machen wir es, wenn ihr das wollt. Also uns war das ja ganz egal.
Obwohl die Damen natürlich auch nicht jünger werden. Ne? Also ich würde dann auch
genau,
mal sagen.
Aber wir haben gesagt, das ist in der Hand der Ordensfrauen. Wenn sie diesen Wunsch erfüllt haben wollen, erfüllen wir das. Wenn sie es nicht wollen, dann lassen wir es bleiben. Also das war, deswegen habe ich auch bis zum Schluss nicht verstanden, warum wir angegriffen wurden. Ich habe jetzt verstanden, dass es darum ging, dass man uns unterstellt, wir hätten eigene Interessen vertreten.
Ach Gottchen.
Habe ich ja von Anfang an klar gemacht, wir hatten 39 Anfragen von Journalistinnen und Journalisten, die diese Reise begleiten wollten. Wir haben auch Kollegen, die ich lange kenne, und das waren unangenehme Gespräche, gesagt, das machen wir nicht. Die ganze Reise ist gesponsert. Damit wird niemand Geld verdienen.
Ja, und vor allen Dingen ganz kurz, alles, es ist ja auch nicht schön für die drei Damen, wenn dann noch 39 Journalisten immer mitrennen. Also stell dir das doch mal vor. Das wäre ja nicht die gleiche Reise gewesen.
Richtig, eine ganze Stampede. Dann haben wir gesagt, nein, also keine Fotografen, keine Kameramänner, keine Journalisten. Wir machen einen Pool, also ein Journalist, ein Kameramann, ein Fotograf. Und das ganze Material für Leute, die diese Begleitung der Reise sehen wollen, ist gratis. Und die können das abrufen, zahlen nichts dafür. Weil wir nicht möchten, dass irgendjemand daran verdient. Und das war von Anfang an, wir haben das mit den Nonnen besprochen, haben gesagt, also wollt ihr das nicht? Und die fanden das alles lustig. Und gesagt, ja klar, das sind immer so viele nette junge Leute. Und dann haben wir gesagt, ja klar, die jungen Leute, die machen von euch Bilder und wir werden die nachher weitergeben an alle, die es haben möchten und die darüber berichten möchten. Und das haben wir auch so getan. Deswegen war dieser Vorwurf, wir hatten was verdienen wollen. Alle, die daran beteiligt waren, aber auch alle, die unsere Bilder oder die Videos runtergeladen haben, wissen das, hat keiner von denen einen Pfennig bezahlt.
Ja, und du hast ja auch nicht einen Pfennig verdient. Also du hättest ja in der Woche auch was völlig anderes machen können.
Ja, ich hätte in der Woche was machen könnte, um Geld damit Geld zu verdienen. Meine arme Familie wird das jetzt zwar verkauft und der Hund wird auch nicht gleich verhungert, aber das stimmt schon. Wir haben also auch Kosten übernommen. Also zum Beispiel die Rollstühle habe ich geholt. Ich habe die gemietet, ich habe die wieder hin und zurückgefahren. Wir haben das alles gratis gemacht, selbstverständlich. Haben wir gerne getan. Das war für uns eine Selbstverständlichkeit. Also ich finde es nur ungerecht, wenn uns jetzt vorwirft, wir hätten im Hintergrund, und das haben die getan, das ist schlicht faktisch nicht wahr. Und dagegen wehren wir uns auch. Abgesehen davon, wie du weißt, auch dieser Podcast ist gratis, den kann jeder hören.
Genau.
Wir haben damit auch nichts verdient und alle, die uns jetzt zuhören, wissen das. Deswegen fand ich das ungerecht, dass man uns da in die Pfanne gehauen hat, wir hätten irgendwelche Interessen vertreten. Das stimmt nicht. Und damit ist es jetzt auch gut. Ich will jetzt auch mich da nicht weiter länger streiten. Das war für mich aber
gut. Ich wollte das auch einmal geklärt haben. Genau. Dann werden wir jetzt, also Mittwochabend sind wir jetzt. Ne? Dann haben die ja hoffentlich gut geschlafen und selig in ihren Betten da mitten in Rom. Und dann sind sie Donnerstag.
Wir waren schon Donnerstagmorgen. Ach, da waren wir wieder im Gottesdienst.
Genau, stimmt.
Wieder in der gleichen Kapelle, wieder in dem gleichen Priester. Und was dann passiert ist, war wirklich sehr rührend. Also ich hatte mit dem Priester vorher ein Gespräch. Der hat gesagt, also da gibt es Leute, die sind richtig sauer. Ich möchte mich da nicht einmischen. Ich mache diesen Gottesdienst selbstverständlich, aber ich möchte nicht, dass es an die große Glocke gehängt wird. Also mein Name und so. Ich sage, nee, das ist alles klar, selbstverständlich. Also ich merkte den Druck, den es gab innerhalb der Kirche, der war jetzt angekommen. Also da gab es keinen Zweifel mehr. Da waren Leute, die gesagt haben, weißt du, ich finde ja nett, dass du jetzt lachst, weil du hast ja völlig recht. Also haben wir gemacht? Wir haben drei Damen eine Pilgerreise nach Rom ermöglicht.
Drei alte Nonnen sorgen für Unruhe im Vatikan. Ich würde es sehr gern verstehen, aber...
Genau, also wir haben nichts dabei verdient. Wir haben uns eine Woche lang vorher mit den Vorbereitungen echt viel zu tun gehabt. Und wir haben in dieser Woche vieles andere liegen lassen müssen, mit dem wir Geld verdienen müssen, war alles egal. Das war so. Und dieser Priester hat dann aber, wie gesagt, deutlich den Druck gespürt. Er hat gesagt, also ich darf mir jetzt nicht zu sehr hier auftauchen. Und hat dann aber während des Gottesdienstes gesagt zu den alten Damen, die auch mittlerweile erschrocken waren, weil sie also gehört hatten, dass der Abt sauer war oder der Propst sauer war oder andere kirchliche Stellen sauer waren. Die waren jetzt auch besorgt und haben gesagt, wer weiß, was passiert, wenn wir zurückkommen. Und der hat dann während des Gottesdienstes zu ihnen gesagt, also wir reden über Katharina von Siena, das war eine sehr mutige Frau. Die hat sich, wenn es nötig war, auch mal gegen die Kirche gestellt. Und ihr seid auch mutige Frauen. Und macht euch mal nicht solche Sorgen. Der Herr ist bei euch auf dieser Pilgerreise. Und das wird auch alles nicht so heiß gegessen wie gekocht. Ja. Also macht euch mal nicht. Der hat die richtig getröstet. Süß. Also hat ist auch zu ihm hingegangen, hat sie in den Arm genommen. Und da kullerten auch die Tränen nochmal, weil dann endlich mal jemand sagte, ihr seid doch gar nicht so böse.
Kirchlicher Beistand gegen die Kirche.
Genau, und die kamen dann also so ganz beglückt daraus. Und ich hatte dann gedacht, die wollen jetzt irgendwo was essen, sich ein bisschen ausruhen, aber die wollten rumfahren.
Schon wieder?
Genau.
Ich hoffe, die Spritpreise in Rom sind ein bisschen niedriger als in Deutschland.
Und dann gesagt, wir wollen also jetzt nicht zurück, sondern wir wollen was erleben. Ich habe gesagt, ja gut, ich habe mir heute freigehalten, dann machen wir das halt. Und dann haben wir unsere nächste Tour gemacht und haben uns also Rom nochmal angeguckt. Die haben also, es gab nochmal Treffen mit Fernsehleuten, die sich mit ihr treffen wollten, sie mit unterhalten wollten. Und die waren dann, haben dann einfach nochmal einen schönen Tag in Rom gehabt. Wir haben dann nachmittags uns nochmal getroffen. Ich habe dann gesagt, du wirst es auch richtig gut. Abends hat eine der Frauen die Begleiterin ihren Geburtstag gefeiert. Oh. Und die Ordensfrauen wollten da unbedingt bei sein. Da habe ich gesagt, also kein Problem. Dann habe ich sie wieder abgeholt. Dann sind wir in ein römisches Lokal gegangen. Die dachten, sie fallen vom Glauben ab, als sie diese drei Ordensfrauen bester Laune in ihre Rollstuhl abkommen sahen. Für meine Verhältnisse, die wollten draußen sitzen. Ich fand es für meine Verhältnisse, ja, okay, aber denen war warm.
Also die haben auch so ein schwarzes Ding an da, das ist vielleicht warm, obwohl was.
Ja, aber es waren, du, ich bin jetzt so lange in Rom, für uns sind so 22 Grad eher kalt.
Ja, gut, wenn du aus Österreich kommst, da irgendwie vom Berg, da freust dich aber.
Genau, und dann haben wir dann den Geburtstag gefeiert und das war wirklich sehr schön.
Und schau mal, wollten die noch shoppen gehen irgendwie? Die wollten dann noch irgendwas kaufen. Haben die es noch geschafft?
Am nächsten Tag, ich habe am nächsten Tag war abgemacht, ich bringe sie zum Flughafen. War alles klar. Ich habe gesagt, ich komme vorbei. Immer mit der Ruhe, ihr frühstückt in Ruhe und bereitet euch in Ruhe vor und macht eure Gebete und wie auch immer. Und deswegen hatte ich mir auch Zeit gelassen und ich stand gerade noch beim Zähneputzen im Badezimmer und das Telefon klingelte und Schwester Bernhard hat dort dran und sagte, ich will los.
Hopp, hopp, ist Englisch.
Ja, genau.
Ist aber schnell.
Ja, genau. Und ich sagte, was? Und dann erklärte sie mir alles, was sie noch vorhatte an diesem Vormittag. Und dann sagt, ich muss euch zum Flughafen bringen. Dann sagt sie, ja, aber vorher wollen wir unbedingt ins Fegefeuer, ins Fegefeuer.
Was, ins Fegefeuer? Ach so, ins Fegefeuermuseum. Ich dachte schon.
Genau. Und ich habe dann gesagt, gut, habe dann also ganz schnell geduscht, Zähne geputzt, Bart rasiert, alles also im Eiltempo. Meine Schwester Bernadette also immer wieder anrief und sagte, also jetzt aber schnell hier.
Also das Fegefeuermuseum, irgendwas klingelt bei mir, dass wir da sogar schon mal irgendwie drüber gesprochen haben in diesem Podcast. Aber da musst du mir nochmal auf die Sprünge halten, weil allein dieser Begriff Fegefeuermuseum, da schlage ich ja schon hinten rüber.
Was ist also, das? Also Schwester Bernadette konnte sich daran erinnern,
aha,
dass ihre Mutter, da reden wir jetzt wirklich über den Beginn des 20. Jahrhunderts, ja, ihre Mutter hat in Rom diese berühmte Sammlung gesehen. Und diese Sammlung ist wirklich spooky. Es geht darum, nach der Vorstellung von Papst Gregor dem Großen, das steht nicht in der Bibel, ich kann es gar nicht oft genug sagen, es steht nicht in der Bibel, gibt es das fiese Fegefeuer. Nach dem Tod kommen die Sünder in das fiese Fegefeuer, werden dann gebraten und gesotten und aufgespießt.
Gedreht nochmal am Spieß, ja.
Genau. Und einige von denen können aus dem Fegefeuer abhauen. Und die wissen aber, um aus dem Fegefeuer rauszukommen, müssen sie jemanden dazu bringen, in einer katholischen Kirche für sie zu beten.
Ah, muss derjenige Katholik sein oder dürfte ich auch für jemanden im Fegefeuer beten?
Du darfst auch für jemanden im Fegefeuer beten, das glaube ich kein Problem.
Ja, gut.
Deswegen gibt es die Tradition, dass diese Leute, die aus dem Fegefeuer abhauen, also die beten zu Gott und sagen, also kann ich mal sozusagen Ausflug, also einfach mal frei haben. Die hauen dann aus dem Fegefeuer ab und tauchen bei einem Verwandten auf.
Klar.
Genau, mitten in der Nacht meistens. Und sagen also, pass mal auf, ich bin im Fegefeuer, das ist ein Problem, weil ich habe also gesündigt, habe den Nachbarn geküsst, ohne dass es jemand wissen durfte. Und Ich habe also nur eine Chance, um aus dem Fegefeuer rauszukommen, musste für mich beten. Jetzt wissen die Leute aus dem Fegefeuer, aber das ist ja nachts, dass die Leute, zu denen sie kommen, das als wahrscheinlich als einen Traum ansehen. Wenn die am nächsten Tag aufwachen, denken die, komisch, ich habe geträumt, da steht jemand in Flammen vor mir in meinem Zimmer und sagt, ich soll für ihn beten.
Ah, die stehen sogar richtig in Flammen vor allem dann, ne?
Also ja, die stehen, kommen aus dem Fegefeuer, die brennen.
Natürlich, ja, ja.
Siehst du? Ja. Und um dann zu sagen, ich bin es wirklich, also ich bin wirklich aus dem Fegefeuer zu dir gekommen, legen die ihre Hand, meistens ihre Hand, auf einen Gegenstand in diesem Zimmer.
Ah.
Also auf den Schreibtisch, auf eine Bibel, manchmal aufs Bett. Und am nächsten Morgen wachen die Leute dann auf und denken, komisch, ich habe geträumt, da steht jemand in Flammen in meinem Zimmer. So ein Quatsch. Und guckt dann aber auf seinen Schreibtisch und da ist der Abdruck einer verbrannten Hand auf einmal.
So, und diese verbrannten Abdrücke sind da in dem Museum, oder?
Genau.
Ja.
Diese verbrannten Abdrücke kann man dort sehen. Also Leute, die aus dem Fegefeuer aufgetaucht sind. Es gibt auch eine ganz berühmte Geschichte, die ich ganz besonders schön finde. Ein Priester ist im Fegefeuer.
Wie ist der da denn hingekommen?
Da hat wahrscheinlich die Nachbarin geküsst oder sowas.
Mit der Nachbarin. Ich muss mir deine Nachbarin mal angucken. Gut.
Keine Ahnung, auf jeden Fall hat er was getan, was er nicht hätte tun sollen.
Ja.
Jetzt aber auch nicht so was Schlimmes, weil du kannst jetzt ins Fegefeuer kommen. Also, weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass alle Leute im Fegefeuer sind, jetzt irgendwie gerade was ganz Furchtbares gemacht haben. Vielleicht, also auf jeden Fall.
Aber ganz kurz, aber ist das so eine Vorstufe zur Hölle? Ist das noch vor der Hölle dann oder in der Hölle? Ich verstehe das immer alles nicht. Das Fegefeuer. Also,
wie gesagt, das Fegefeuer ist eine Erfindung, die steht nicht in der Bibel.
Das hat ja bei euch ja nichts zu heißen. Aber wo siehst du denn jetzt dieses, gut, du vielleicht nicht.
Also pass auf.
Ich passe immer auf.
Du hast gesündigt. Also nehmen wir mal, du hast
ich
den Nachbarn geküsst.
Ich habe den Nachbarn geküsst. Mensch, schöne Grüße, Axel. Ja.
Du hast den Nachbarn geküsst und kommst ins Fegefeuer. Mhm. Das heißt, du kommst jetzt noch nicht in die Hölle, sondern in Fegefeuer. Du musst jetzt bestraft werden. Also nach dem Glauben, es gibt ein ganz berühmtes Register in der Lateranskathedrale. Da steht drin, wie viele Jahre Fegefeuer dir erlassen werden können. Und wenn du nach Rom pilgerst und in der Nacht des heiligen Johannes vor der Johannesbasilika betest, dann werden dir 13.000 Jahre Fegefeuer erlassen.
Das ist eine Menge.
Deswegen haben die Menschen geglaubt, dass sie jetzt nicht für 2-3 Stunden im Fegefeuer sind, sondern für eine sehr, sehr lange Zeit. Und da gequält und malträtiert und was weiß ich worden. Das ist also das Fegefeuer.
Ja.
Und wie gesagt, also um aus dem Fegefeuer rauszukommen, das hat Gregor der Große erzählt, muss man sich also an Gott wenden. Jemand muss zu ihm beten und sagen, pass mal auf, die Heike ist doch eigentlich ganz nett. Mhm. Jetzt hat sie zwar den Nachbarn geküsst, aber das hat sie vielleicht nicht so gemeint. Vielleicht hat sie was getrunken, vielleicht versehen.
Hat sie ihn verwechselt.
Hat ihn verwechselt, wie auch immer. Deswegen bitte ich dich, lass sie doch aus dem Fegefeuer los. Mhm. Aber dazu muss jemand für dich beten.
Ja, das würdest du dann ja machen.
Also das mache ich selbstverständlich.
Ich würde dir erscheinen im Traum und lege meine brennende Hand dann bei euch auf den Esstisch. Hund bellt ein bisschen im Hintergrund, aber geht. Ja.
Genau. Und es gibt jetzt diese wunderschöne Geschichte, dass ein Priester ist im Fegefeuer und findet das also doof. Und haut aus dem Fegefeuer ab und hat seine Geldscheine mitgenommen.
Aha, der fragt jetzt nicht nach Logikbrüchen oder so, weil so Geld in so einem Feuer, naja, gut. Und er hat auch noch Klamotten an und, gut, ja, er nimmt sie mit, ja.
Genau, und das sind 10 Lire-Scheine.
Mhm.
Und die ganze Geschichte spielt im 19. Jahrhundert und der kommt jetzt also an seine Kirche, wo seine Mitbrüder, also in dieser Kirche sind, und wirft diese Scheine durch einen Schlitz in den Vorraum und klingelt. Da kommt also der Pfarrer und geht nach vorne und sieht also einen 10-Lire-Schein, auf den auch Brandspuren sind. Und hat also eine Klingel gehört, guckt vor die Tür, da ist keiner. Und dann denkt er sich, das ist ja komisch, und geht dann zurück ins Haus und dann klingelt es wieder. Und dann geht er wieder zur Tür und findet den nächsten 10-Lire-Schein und das sind auch Brandspuren von der Hand drauf. Und dann kapiert er, aha, der Bruder ist im Fegefeuer und möchte Geld uns geben, damit wir die Messen zahlen. Ein sogenanntes Messstipendium bezahlen, damit wir für ihn beten und er aus dem Fegefeuer rauskommt.
Okay, und es könnte nicht einfach nur jemand ein paar angekugelte Scheine da durchgeworfen haben für die nächste Kollekte, so dass auf die Idee ist er nicht gekommen, sondern die Idee war direkt, der Bruder ist im Fegefeuer. Ist auch spannend.
Genau, also weil man ja auch wusste, ja, möglicherweise ist ein Fegefeuer gelandet und diese Brandspuren halt von dieser Hand auf diesem Zehn-Jahre-Schein machen. Und diesen Zehn-Jahre-Schein kannst du unter anderem in diesem Fegefeuer-Museum sehen.
Mhm. Sind da richtig Fingerabdrücke drauf? Oder?
Genau.
Die könnte man ja theoretisch untersuchen.
Ja, die sind doch ziemlich schwarz. Also ich glaube nicht, dass man da noch viel untersuchen kann.
Na gut, also da finde ich also angesenkte Geldscheine finde ich da und dann finde ich da vielleicht noch so ein paar alte Holzplatten, wo vielleicht noch so eine angesenkte Hand drauf, also ein Abdruck ist. Was finde ich noch?
Ein angebrannte Betttücher.
Aha, okay.
Also wo jemand seine Hand auf das Betttuch gelegt hat und gesagt hat, also kannst du bitte mal dafür sorgen, dass für mich gebetet wird. Mhm. Und da wollte Schwester Bernadette unbedingt hin. Die hat gesagt, also bevor wir irgendwo zum Flughafen fahren, ich will dorthin. Das war aber von dem Zimmer, in dem sie gewohnt haben, nicht sehr weit weg.
Okay, dann konntet ihr sozusagen zu Fuß per Rolli hin. Musst du dich irgendwie um deinen Hund kümmern? Wollen wir das mal kurz hier einbinden? Oder ist es gar nicht dein Hund?
Ja, warte mal. Ja. Doch, das ist mein Hund. Valentin, ich mache mal kurz eine Pause, ja?
So, der Hund ist ruhig. Was hast du gemacht? Oder was war los?
Ich bin auf dem Land heute. Und vor meinem Haus ist eine Schafsherde.
Oh.
Die ist da immer und die haben einen Schäferhund und der Schäferhund beschützt die Schafe. Und manchmal kommt der Schäferhund unserem Haus zu nahe und mein Hund sagt dann dem Schäferhund, das ist hier mein Zuhause.
Genau, er will dich beschützen.
Du haust jetzt hier bitte ab und dann fängt er an zu bellen. Aber ich meine, du kannst ja Hunden viel vorwerfen, aber dass die bellen, betteln mal, aber... Ja.
Du ist das.
Er hat sich jetzt beruhigt.
Ja, alles gut. Hauptsache, es geht ihm gut. Ja, du bist im Prinzip sein Schaf und er wollte dich beschützen, denke ich mal.
In Wirklichkeit bin ich das nur das Vize-Schaf.
Das Oberschaf ist deine Frau.
Das Hauptschaf ist meine Frau. Wir haben den ja gefunden. Also wir haben den ja aus dem Tierheim. Und der war ein Jahr lang hat er auf einem Parkplatz von einem Supermarkt in Süditalien gelebt. Hat komischerweise ein paar seltsame Gewohnheiten aus dieser Zeit, weil der war fast verhungert und hat, um sich zu ernähren, gegessen, was da rumstand. Und das waren die Reste, wenn junge Frauen, vor allem junge Frauen in Italien, sich zum Aperitif treffen, dann gibt's also Chips und Flips und Nüsse. Und er steht total auf dieses Zeugs.
Ach, das verstehe ich, mag auch so gern salzige Sachen.
Also ich habe mich immer gefragt, ich habe noch nie, also unsere Hunde mochten Hundefutter, Salami, sowas.
Aber
ein
Hund,
der auf Chips steht.
Ja, das glaube ich auch nicht so gesund, ne?
Konnte ich mir überhaupt nicht erklären, dass der völlig ausrastet und so weit Chips in der Nähe waren, bis uns jemand, der den Hund schon kannte, als er noch auf der Straße lebte, sagte, ja, du, das Einzige, was der zu fressen gekriegt hatte, das waren die Sachen, die vom Appetit übrig blieben, wenn die Frauen am Strand saßen.
Ja, da geht ja mal so aber egal. Ne? So, wir waren im Fegefeuermuseum. Also, die Schwester Bernadette hat da also sich alles angeguckt und hat sie auch Fotos gemacht.
Wir haben sie ins Auto gesetzt. Ja. Das ist sehr nah, aber finde ich Ortsraum ist sehr nah, relativ. Sind dann bis zu dieser Kirche gefahren und Schwester Bernhard ist wie eine Dampfmaschine aus dem Auto raus. Also sagte mir, ich habe jetzt auch nicht viel Zeit. Ich war schon ein bisschen verärgert, dass ich so spät gekommen bin.
Oh, der Schäferhund ist wieder da. Ja, macht nichts.
Sagte jetzt bitte, aber leider mal Zeit. Und dann sind wir in dieses Fegefeuermuseum rein, hat sie alles ganz genau geklipst. War so ein bisschen sauer, weil es anders war, als ihre Mutter ihr das erzählt hat. Sagte, ja, das haben sie alles modernisiert, ist ja alles schön modern. Aber meine Mama hat mir das alles viel interessanter erzählt. Und dann war das aber abgehakt. Und dann sagte sie so, jetzt möchten wir zu unserer Chefin.
Ach, wer ist denn ihre Chefin?
Ja, also alle Ordensleute unterstehen prinzipiell dem Dikasterium für das geweihte Leben. Also das ist wie ein Ministerium.
Aha.
Also das Ganze, also alle Ordensleute sind auf der ganzen Welt unterstehen diesem
Dikasterium. Und das ist Ministerium. Im Vatikan.
Und das ist genau am Petersplatz, Petersplatzhaus Nummer 3. Also das ist, ich war schon häufiger. Und der hat gesagt, da wollen wir jetzt hin. Dann habe ich gesagt, also Schwester Bernadette, heute ist 1. Mai, das ist ein Feiertag in Italien.
Ach, bei uns auch.
Eben, und dann sagte sie, 1. Mai, Das ist ein Feiertag für die Arbeiter in der Kirche. Das sind doch keine Arbeiter, das sind der Kirchenmänner. Da fahren wir jetzt hin. Da habe ich gesagt, ja, 1. Mai, die Angestellten im Vatikan und so, die halten doch den 1. Mai ein.
Du hattest nichts zu melden, sag's ruhig. Also ihr seid dahin.
Genau, und sie sagte, kommt überhaupt nicht in die Frage, wir fahren jetzt hin. Dann den alten Damen war das ja mein Problem, diese Logistik in Rom nicht klar zu machen. Also ich habe gesagt, was, ich verstehe das, dass man in Salzburg lebt und sagt, ich möchte jetzt nochmal zu der Kirche oder zu jener Kirche, dann ist das wahrscheinlich machbar. Aber wenn du in Rom nochmal eben zum Petersplatz willst, wo 80.000 Menschen sind, wo die Polizei mit Panzern, du hast es ja alles gesehen, ja, dahin zu kommen für Menschen, die nicht so gut zu Fuß sind, sondern im Rollstuhl ist und dort ein Auto zu parken, ist ein Albtraum.
Und gibst du, in welchem Halteverbot hast du geparkt?
Deswegen sagte ich, also pass auf, ich kann euch da relativ nah hinbringen, aber dann müsst ihr warten, weil ich muss das Auto wegbringen. Ich kann das hier nicht stehen lassen. Also das ist wirklich gefährlich. Also sagen wir es mal so, es gibt zwei Straßen in Rom, da will ich mein Auto nicht stehen lassen. Das eine ist die Via Giulia. Da ist das Hauptquartier der Antimafia-Direktion. Wenn du da, da steht überall, dass da niemand parken darf. Weil wenn du da dein Auto wegstellst, dann ist das, dann sprengen die das, wenn du Pech hast.
Weil sie denken, da ist eine Bombe drin oder was.
Genau, also das ist so eine Stelle, da will ich mein Auto, wenn du dein Auto echt definitiv mal loswerden willst, dann parkst in der Via Giulia, das siehst du nie wieder.
Nur noch in Einzelteilen. Gut, und die andere Stelle ist direkt Vatikan. Und die zweite
Möglichkeit, du direkt an den Petersplatz. Ja. Das ist so viel Militär. Ist ja auch richtig. Ich bin ja froh darüber, dass die da für Sicherheit sorgen. Auf jeden Fall, also die Nonnen steigen aus. Ich sage, bleib bitte hier. Ich muss das Auto wegfahren. Das wird aber eine Weile dauern. Da steht plötzlich ein Priester neben uns und sagt, oh, das sind ja die Nonnen von Goldstein. Das ist ja toll. Hallo, kann ich dir mal die Hand geben?
Das gibt's doch nicht.
So ein junger Mann. Dann habe ich gesagt, also Hochwürden, wo kommen Sie denn her? Sagt ich, bin aus Südtirol. Sagt ja, wunderbar. Sagt ja, das sind doch die Nonnen von Goldstein. Ich gesagt, ja, können Sie mir einen Gefallen tun? Die müssen zur Piazza Pio Nonnici, zum Petersplatz, Haus Nummer 3. Können Sie die da hinbringen? Sagt, das ist kein Problem. Das mache ich klar, gerne. Dann bin ich in mein Auto gestiegen, habe mein Auto weggeparkt. Das ist einfach schwierig da. Du kannst es auch nicht 3 Meter weiterstellen, sondern musst es also in ein Parkhaus, um die Blocks rum. Das dauert alles. Dann bin ich, ich gehe ja joggen, bin 3 Mal die Woche, bin ich zurückgejoggt. Kam also dann endlich wieder am Petersplatz an. Und da standen die 3 Ordensfrauen mit dem Pfarrer zusammen vor der verschlossenen Tür. Und dann habe ich gesagt, siehst du, ich habe euch doch gesagt, 1. Mai, das tut mir leid, da ist jetzt keiner. Und dann sagten die, das macht überhaupt nichts. Dann habe ich gesagt, ja, ihr wolltet doch mit denen sprechen. Und ich habe gesagt, ja, nee, das ist gar nicht wichtig, wir beten jetzt hier. Und dann haben sich die 3 vor die geschlossene Tür gestellt und ein Vaterunser gebetet, Ave Maria gebetet, voll der Gnaden. Und ich habe dann mitgebetet und dann haben wir halt für diese geschlossene Tür gebetet. Und dann hatte eine von denen aber eine Idee, hat gesagt, wir können doch der Chefin hier, die Schwester, die Frau, die Chefin des Dikasteriums, also diese berühmte Schwester Brambilla, der Papst Franziskus hat hier extra die Verfassung des Vatikans verändert, damit die überhaupt eine Frau auf ein Schiff sessen kann. Der war eigentlich immer nur Männern und Kardinälen vorgesehen. Er hat gesagt, du bist die Verfassung ändern, hat er auch gemacht. Und dann sagte die eine Ordensfrau, wir schreiben Schwester Brambilla eine Karte und schieben das unter der Tür durch.
Und was wollten die ihr sagen? Also was war überhaupt die Mission dahinter?
Sie wollten sich bedanken.
Ach so.
Sie sagten, ach, wir sind jetzt hier in Rom und hatten so einen schönen Ausflug und wir möchten uns einfach mal dafür bedanken. Das ist alles so toll. Der liebe Gott hat uns diese Tage gewährt.
Süß. Gut.
Und dann ist was passiert, das war für mich jetzt nicht so schön, weil nebenan ein Andenkenladen für Postkarten. Schwester Bernadette sagte, kein Problem, wir kaufen uns eine Postkarte und schreiben das da drauf. Dann sind wir in diesem Andenkenladen, das war eine Art katholischer Supermarkt. Also für dich, weiß ich nicht, ob du auf sowas stehst. Also ich weiß gar nicht,
mal. Doch, ich habe diese Läden auch gesehen, da gibt es ja wirklich, also hier auch diese ganzen Heiligen, die wir hier schon durchgekaspert haben, die sind da ja auch alle in sämtlichen Formationen in Glas geklöppelt und in, was weiß ich, gegossen, ja, also und gemalt und so, ja.
Genau, und ich weiß nicht, gibt es irgendeinen Markt auf der Welt, der dich so richtig straf machen würde, dass du sagst, also da möchte ich jetzt mal so richtig viel einkaufen?
So ein Markt, nee.
irgendwas? Also gehst du gerne in Baumarkt?
Baumarkt, das ist immer mein Albtraum. Da geht mein Mann sehr gerne hin. Manchmal gehe ich mit. Supermarkt sowieso gar nicht. Hasse einkaufen. Also über einen Wochenmarkt schlendere ich gerne irgendwo in einer schönen Stadt über so Märkte. Aber da muss ich jetzt auch nicht viel kaufen. Ich bin aber auch nicht so eine kauflustige Person. Gut. Ich denke nochmal irgendwie nicht.
Also Kaufreiz, also wo ich mich nicht mehr halten kann, sind Gewürze.
Ach.
Also ich kann mich an so Besuche in Indien erinnern. Also da gab es so viele tolle Gewürze. Da habe ich also, ich in Afrika aber auch, weil es Sachen nicht gar nicht gibt, da kaufe ich mal viel zu viele. Aber wie gesagt, das war jetzt mein Non nicht. Da gab es ja keine Gewürze, sondern es gab also Heiliges aller Art. Und dann haben die Mädels zugeschlagen. Und ich habe dann gesagt, okay, ihr seid auf Einladung hier, ich zahle alles. Mhm. Und dann haben die Postkarten von Benedikt XVI, Postkarten von Johannes Paul II, eine Statue von Petrus, eine Statue von Paulus, dann haben sie ganz viele kleine Andenken, eine Statue von Christophorus, dann habe ich gesagt, Schwester Bernadette, ich wollte haben, ich sage Schwester Bernadette, der heilige Christophorus, der steht in der Bibel nicht, das ist eine Legende.
Macht nichts. Heilig.
Ich sagte sie, nein, sie wollte den so gerne. Dann haben die Verkäuferin hinter dem Tresen, die konnten ihr Glück gar nicht fassen, weil diese Nonnen flitzten also von einem Stand zum nächsten, kauften diese kleinen Anhänger, Kreuze.
Und Rosenkränze oder sowas auch? Oder?
Rosenkränze, ja. Ich habe ihnen schon welche geschenkt, aber sie wollten noch mehr Rosenkränze. Und dann wurde ich nervös, weil die Verkäuferin sagte, ja, wir haben diese ganzen tollen Sachen auch in Gold und Platin. Und dann dachte ich, oh,
das wird Gott, teuer.
Du hast gerade versprochen, ich zahle alles.
Müssen wir nochmal zu Spenden aufrufen vielleicht. Oh, herrlich.
Aber die fanden sie gar nicht so toll. Wollten sie nicht. Also es war auch alles Neto, Gold und Silber. Sie haben halt so kleine Kreuze. Und dann war das wirklich alles vorbei. Dann haben sie die Postkarte sich entschieden, für die sie an Schwester Pamela schreiben wollten. Haben sie auch gemacht. Also sehr geehrte Schwester Pamela, haben sie alle drei unterschrieben. Lassen Sie noch bedanken für diesen schönen Ausflug. Und dann habe ich gesagt, ich schiebe die da unter der Tür durch, die Karte. Dann hat der Besitzer des Ladens, der uns mittlerweile ganz toll fand, weil der meine Kreditkarte, die glühte mittlerweile, sagt, ach, das kann ich machen. Ich mach das, ich bringe die morgen dahin. Dann braucht ihr die nicht durch die Tür durchschieben. Und dann waren wir fast raus und ich dachte, Gott sei Dank bist du raus. Und dann fiel aber Schwester Rita ein. Sie hatte ja noch gar keine Karte von den drei Päpsten zusammen.
Ja, das geht
sie hatte
auch nicht.
So jede Menge.
Ja.
Also sie hatte schon jede Menge Karten von Johannes Paul II., von Benedikt XVI. Und auch von Franziskus. Und
sogar auch von Franziskus? Den mochten
sie doch
nicht.
Ja, den mochten sie nicht, aber sind wir sicher. Und dann ging sie nochmal zurück und sagte, vielleicht gibt sie alle zusammen auf einer Karte nochmal. Dann haben wir nochmal einen Kartenstapel durchgesucht und dann gemerkt, dann kann er noch weitere Karten von Petersdom kaufen. Also wir haben da stapelweise Zeug so ausgeschleppt. Und dann habe ich gesagt, so jetzt Flughafen. Und dann sind die drei Frauen mit ihren Schätzen, die haben dann, also kannst du dich an diese Quartettspiele erinnern in der Schule, wo man so Karten getauscht hat?
Ja, so Fußball und was weiß ich nicht alles.
Genau.
Ne? Genau. Sowas, gibt es sowas für Päpste eigentlich? Das ist überhaupt die Marktlücke.
Das spielten die im Auto. Also die eine hatte zwei Karten von Benedikt und wollte eine von Franziskus, der andere hatte viermal Leo und wollte dann aber den Trevi-Brunnen.
Und die Engelsburg.
Genau.
Und den Andreas Englisch vielleicht noch auf einer Karte.
Ich musste erfahren.
Ich glaube, die brauchen so Karten von dir, glaube ich.
Nee, die wollten keine Karte von mir. Die haben auch die wollten auch gar kein Buch von mir. Die wollten das sein, dass ich kann. Ja, das war nicht heilig genug. Nee, die sagen, das ist also weltlich.
Ja,
und dann sind wir auf den Flughafen zugefahren und dann waren sie total traurig. Ja. Das war ganz süß, weil sie dann doch. Jetzt ist es ja zu Ende, jetzt ist der Flughafen und habe ich gesagt, ja, musst du halt mal wiederkommen. Mhm. Und dann sagt, ja, weißt du,
nächste Woche.
Dann habe ich gesagt, nee, ich komme euch besuchen in Salzburg. Und dann sagte Schwester Rita, musst du dann weinen? Mhm. Und sagte, ach, das war so schön, das ist so ein Geschenk und jetzt ist es zu Ende. Und dann habe ich gesagt, ja, also es ist jetzt halt zu Ende. Und dann Schwester Bernadette war unterdessen mit Fotografieren beschäftigt. Die fotografiert sind so pausenlos alles, was man überhaupt fotografieren kann.
Aber ganz kurz mit dem Handy oder hatte die noch so eine richtige Kamera?
Nein, mit dem Handy, ja.
Schön, das neue iPhone. Die fotografiert
ganz gut. Ich habe dann immer gesagt, Schwester Bernadette, was machst du mit 10.000 von Fotos? Aber sie sagt ja, viele muss sie dann löschen, wenn sie in dem Kloster ist. Und dann hat sie was zu tun. Und dann habe ich gesagt, ja, alles gut. Und dann sind wir am Flughafen angekommen und meine Frau hatte mir eine Box freigehalten, also eine Packbox. Mhm. Hat gesagt, also, du darfst aber nur 2 Minuten stehen, das ist am römischen Flughafen, ja, wie allen anderen Flughäfen auch. Und dann habe ich die 3 Nonnen da rausbuxiert. Ja, dann haben wir alle ein bisschen geweint, ja, und sind Arm genommen, haben uns Tschüss gesagt und dann sind sie mit ihren Koffern und ihren Rollatoren und ich habe die drei Rollstühle wieder ins Auto geladen und dann sind sie abgeflogen in Richtung Salzburg.
Und sind aber wohlbehalten wieder gelandet und das Kloster wurde auch nicht verrammelt in ihrer Abwesenheit offensichtlich, sondern sie konnten wieder einziehen. Ist das richtig?
Sie haben ein Treffen gehabt mit dem zuständigen Erzamt, eine Aussprache nach dieser Reise. Also da hat man offenbar diese Missverständnisse geklärt oder ich glaube, dass jetzt haben sich die ganzen Wogen da geglättet. Die sind wieder da, die sind zufrieden. Ich freue mich darauf. Ich habe mit ihnen telefoniert. Mhm. Ich freue mich darauf, sie besuchen zu fahren. Das werde ich jetzt irgendwann mal. Aber mein letzter Akt war, ich habe jetzt heute Vormittag die Rollstühle zurückgebracht. Mhm.
Heute erst.
Auch den berühmten einen Rollstuhl, in dem Papst Franziskus gesessen hat. Und dann sagte mir die Lady, aber der ich die Rollstühle zurück habe. Ich habe das auf Facebook beobachtet. Das waren doch diese 3 Nonnen. Ich sagte, ja,
natürlich.
Jetzt ist dieser Papst und dieser Rollstuhl ja doppelt berühmt.
Stimmt. Super.
Da hat nicht nur der Papst drin gesessen, sondern das sind die 3 Nonnen Rollstühle. Und gesagt, ja, dann habe ich dann noch ein bisschen Kaffee getrunken zusammen und dann war auch für mich, also rein organisatorisch, das alles vorbei und zu Ende. Und
dann hast du dich hoffentlich mal ein bisschen ausgeruht. Das muss doch für dich auch irre anstrengend gewesen sein, oder?
Ja, ich hatte auch so das Gefühl, natürlich, also ich war ja so ein bisschen schon, fühlte ich mich auch verantwortlich zu sein, ja, zu sagen, ich möchte, dass alles gut geht, dass sie zufrieden sind, dass sie glücklich sind.
Dass die lebendig wieder zu Hause ankommen.
Dass die lebendig wieder zu Hause ankommen und dass es denen gut geht und so. Und dass die so, ja, die sind einfach so, ich würde sagen, ja, das Wort benutze ich wirklich sehr selten, aber die sind einfach so rein. Die sind so völlig ohne Hintergedanken, ohne jede böse Absicht. Und die waren für so Sachen, die uns so selbstverständlich sind. Also ich bin an diesen Supermärkten und Demonstrationen bei dem Leben, glaube ich, mindestens 100.000 Mal vorbeigegangen, weil ich denke, jeden Tag da vorbei bin, 100 Mal. Und ich finde die auch, ja, seltsam. Aber dass man alten Frauen nochmal eine solche Freude machen kann, wenn sie dann noch so ein paar Postkarten sehen. Und auch, ich fand dann auch, als sie zurückfuhren und sagten, das fand ich zu mir. Ich habe dann gesagt, ich habe aber noch eine Bitte. Und dann sagt Schwester Vita, das wissen wir, dass du eine Bitte hast. Und wir wissen auch, worum du uns jetzt bittest. Und wir werden dir versprechen, dass wir diese Bitte erfüllen, weil du möchtest natürlich, dass wir für dich beten. Wir werden dich in unser Gebiet mit einschließen. Und zwar morgens, mittags und abends.
Ja, also jetzt kann dir ja nichts mehr passieren, oder?
Das ist aber nett von euch. Ja. Und deswegen, ich bin auch froh, dass das jetzt auch runtergegangen ist, dass sie jetzt da angekommen sind, dieser ganze Streit vorbei ist. Und bei ihnen gesagt, ich habe genauso wenig wie du auch verstanden, warum man da so auf uns losgegangen ist. Aber das hat sich jetzt alles erledigt.
Da sind wir. Ja, was für ein Wahnsinn. Jetzt, was für eine Woche. Mhm.
Wir müssen jetzt doch wieder zumindest
wenigstens
2 Minuten.
Über Trump, ne?
Ja, also genau. Also erstmal müssen wir uns entschuldigen. Ich weiß, dass ganz viele Hörerinnen und Hörer auf den zweiten Teil von Franziskus warten. Ich weiß, dass wir den heute angekündigt haben. Es tut uns furchtbar leid.
Die Nonnen,
wir haben es einfach nicht geschafft. Wir mussten das einfach noch zu Ende bringen mit diesem Drei-Ordens-Wort. Wir werden in der nächsten Folge, obwohl ein Jahr Leo der 14. ist am 8. Mai gewählt, werden wir endlich den Franziskus nachholen.
Ja.
Und jetzt werden wir nur noch mal ganz kurz darüber reden, dass der Streit zwischen Papst und Trump auf Seiten von Trump immer weitergeführt wird. Ja. Du hast es ja gesehen, er hat jetzt einer Agentur gegenüber gesagt, der Papst würde viele Katholiken in Gefahr bringen und der Papst hätte gewollt, dass der Irak die Atombombe, der Iran die Atombombe hat. Der Staatssekretär Parolin hat darauf geantwortet und gesagt, selbstverständlich betet der Papst für den Frieden. Der Papst hat dann selber in einem Gespräch gestern Abend gegenüber Kollegen gesagt, also der Vatikan hat schon vor langer, langer Zeit klar gemacht, dass es gegen jede nukleare Aufrüstung sind. Also, dass ich die Atombombe für den Iran haben wolle, ist einfach total absurd.
Hm.
Aber ganz offensichtlich ist Donald Trump immer noch der Meinung, er müsse auf diesen Mann, der den Frieden will, eindreschen. Und ich finde, das spricht nicht unbedingt für einen Politiker, wenn er gegen ein Symbol ist von jemandem, der einfach sagt, bitte lass die Waffen schweigen.
Nein, überhaupt gar nicht. Aber Trump kann es einfach überhaupt nicht leiden, dass da jemand gerade beliebt ist mit dem, was er sagt. Und das ist nicht seine Meinung. Und jetzt kriegt er auch noch Besuch, ne, der Papst. Jetzt kommt doch der US-Außenminister Marco Rubio diese Woche, glaube ich, habe ich gelesen.
Ja, der steht vor den Toren und alle sind gespannt, weil der soll jetzt ja irgendwie so ein bisschen die Kartoffeln aus dem Feuer holen. Weil mittlerweile weiß man aus Umfragen, die auch hier in Italien veröffentlicht worden sind, dass die amerikanischen Katholiken, die zu ihrer Mehrheit Donald Trump gewählt haben, dass die mittlerweile von der Begeisterung für ihren Chef doch stark ablassen und der Meinung sind, dass eine Auseinandersetzung mit dem amerikanischen Papst, der jetzt schlicht nichts weiter sagt, als dass die selig sind, die Frieden stiften. Dass das eine Attacke ist, die ganz sicher nicht im Sinne der meisten Amerikaner ist. Und ich glaube, er merkt langsam auch diesen Druck von allen Seiten. Und ich weiß auch nicht, wie er da rauskommt. Aber Marco Rubio soll offensichtlich jetzt erstmal gutes Wetter machen. Ja. Deswegen bin ich gespannt, wie das Treffen ablaufen wird. Das werden wir in der nächsten Folge dann auch besprechen, wie diese amerikanische Auseinandersetzung weitergeht.
Ja, das wird auch zu besprechen sein. Es bleibt wie immer spannend. Also als wir vor einem Jahr angefangen haben, hätte ich nicht gedacht, dass wir es ein Jahr lang schaffen, jede Woche über den Vatikan zu reden. Hätte ich mir wirklich nicht träumen lassen.
Wir haben ja sozusagen unseren ersten Hochzeitstag.
Oh mein Gott! Das ist ja nicht zu fassen. Und wir haben eine Ehe gerettet. Weißt du noch, in Buchholz kam ein Paar auf uns zu und hat gesagt, ihr habt unsere Ehe gerettet. Und wir haben gesagt, oh, jetzt machen wir Paartherapie, was ist los? Und dann, sie sagte, sie sei Katholikin, Kinder auch katholisch erzogen, der Mann eben nicht katholisch und hat überhaupt nichts mehr verstanden. Und dann haben sie zusammen unseren Podcast gehört und jetzt ist alles viel besser. Ist das nicht schön?
Siehst du? Ja, das finde ich ganz toll. Ich weiß doch, dass wir auf unserer Reise haben wir ja schon ein Paar zusammengebracht, die dann geheiratet haben.
Ja, sagen wir mal so, die waren schon verheiratet und kamen dann auf unsere Reise. Oder ist noch irgendwas passiert?
Nein, die haben sich kennengelernt auf unserer Reise.
Wie bitte?
Weißt du das
gar nicht? Nein.
Auf unserer Reise gab es ein Pärchen.
Nein.
Die haben sich kennengelernt auf der Reise und haben sich da zusammengekommen. Ja, ja. Also vielleicht machen wir so einen Nebenschauplatz auf, so Paarberatung.
Ja, Tinder kann nach Hause gehen, alle Paartherapeuten auch. Einfach nach Rom reisen. Nee, ich dachte, du meinst hier unser Ehepaar, dass wir das zusammen noch in die Sixtinische Kapelle. Also da mussten wir gleich nochmal, wenn hier die Kameras und alles aus, nochmal sprechen, wer das denn war. Also genau, ich weiß, dass ein Mann alleine dabei war, das weiß ich. Der muss es dann ja, oder waren noch mehr Männer? War der mittelalt oder alt?
Das erzähle ich dir alles gleich. Das
machen wir in der Liste. Jetzt bin ich ganz aufgeregt. Oh, gut.
Alles klar.
Ach, ich freue mich auf nächste Woche.
Meine Liebe, ich freue mich auf nächste Woche. Und nochmal, ich möchte nochmal zwei Sachen sagen, ganz kurz. Ja, ich weiß, dass wir viele, viele, viele neue Hörerinnen und Hörer haben. Ich freue mich, dass ihr da seid. Lasst uns nicht alleine, bleibt schön bei uns, bleibt spannend. Und ich verspreche euch, wir holen Franziskus nächste Woche.
Und wir beten für euch. Oder die Nonnen beten für uns alle.
Die Nonnen beten.
Gut, alles klar. Bis nächste Woche. Tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion: Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin.
Redaktion: Kerstin Englisch. Ton und Schnitt: Valentin Röwenstrunk.
Ausführender Produzent: Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.